unser Wohlstand heute, unser Bildungsgrad, die Möglichkeiten, die wir haben, gesamtgesellschaftlich, global, ermöglichen mir ja erst tatsächlich dieses Leben dann auch zu führen. In Klammern, ob ich dadurch dann immer glücklicher bin, ist ja eine andere Frage, weil indem ich individuell auslebe, stoße ich immer an Grenzen von anderen, die ich verletze und so weiter, wodurch Trennungen in Familien manchmal zu Lasten oder häufig zu Lasten von Kindern passieren. Und das ist diese Bewegung, ja? Also Individualität, ein hoher Wert, aber er geht immer auf Kosten anderer und die Kunst ist, das in eine gute Balance zu bringen.
Wir sind wieder zusammen bei Nachgedacht, das Tür- und Angelgespräch der Caritas. Es ist Abend, es ist immer noch Corona. Vor uns fährt ein Bus, wir machen, glaube ich, besser mal das Fenster zu. Und es ist ja vielleicht fast schon in dieser Zeit ungewöhnlich, dass wir hier zu dritt zusammensitzen. Wir sind wie gehabt Elmar Marx von der Caritas Hamm, Tobias Berghoff von der Caritas Dortmund. Ich bin Jenny Heimann. Wir haben natürlich gebührend Sicherheitsabstand, aber trotzdem sitzen wir in einem Raum. Das ist ja schon was fast Exquisites, was wir hier zelebrieren können. Ne? Wann habt ihr das letzte Mal zu dritt zusammengesessen?
Ehrlich gesagt ist das noch gar nicht so lange her. Aber immer dann,
also Familie zählt nicht, ne?
Nee, auch beruflich, aber dann mit dem entsprechenden Abstand oder den entsprechenden Quadratmetern. Also das ist ja das Neue, dass man sich, wenn man zusammensetzt oder in einen Gruppenraum geht, erstmal fragt, haben wir denn auch alle 10 Quadratmeter pro Person, sodass wir uns auch hinsetzen können und wir auch einen bestimmen, der regelmäßig alle halbe Stunde mal das Fenster aufreißt. Also von daher hat sich Kommunikation untereinander in einem Raum schon verändert.
Aber guck, er arbeitet in anderen Berufen als ich. Also ich bin ja viel im Homeoffice unterwegs und meine Kontakte sind in der letzten Zeit eigentlich nur noch Konferenzen. Also ich hatte heute 2 Online-Konferenzen und ich habe schon echt das Gefühl, ich kenne die Leute über meinen Bildschirm inzwischen besser als Leute im Echten drumherum.
Und ist es jetzt eher schöner, zu Hause alleine zu sitzen, für sich brodeln zu dürfen und nicht raus zu müssen, oder ist da die Sehnsucht doch auch wieder andere zu treffen?
Also ich sag mal so, ich finde das ganz schön, wenn ich zum Beispiel abends noch irgendwie einen beruflichen Termin habe, dass ich jetzt nicht mehr meine ganze Familie alleine lassen muss und dass ich mich auch nicht mehr schick machen muss, sondern dass ich mit den bequemen Schuhen mich an den Schreibtisch setze. Und wenn es ein beruflicher Termin ist, dann ist es ja auch oft so, dass ich denke, reicht, wenn wir Konferenz gemacht haben. Aber bei manchen Sachen merke ich schon, oder bei manchen Terminen, wir hatten neulich, ich habe so einen Buchtreff, wo ich mich mit anderen, die lesen, austausche einmal im Monat, und den haben wir digital gemacht und das war zwar schön, die endlich mal wieder zu sehen, aber wir haben alle festgestellt, dass wir hinterher gesagt haben, wenn es wieder richtig geht, dann möchten wir uns aber doch auch als Menschen treffen, weil die Gespräche sind auch ganz anders. Also man unterhält sich irgendwie so verhalten, also man ist gar nicht so cool und bürgt was rein, wenn man da in so einer Konferenz zusammensitzt.
Ich merke es bei mir, dass da auch echt eine Sehnsucht ist, gemeinsam auch wieder ins Gespräch zu kommen, sich persönlich auch zu begegnen. Ich glaube, auch die Kultur eines Gespräches ist ja komplett anders, wenn man jemanden auch ins Gesicht sehen kann oder auch Reaktionen des Körpers und Mimik, Gestik sehen kann, als wenn man nur auf dem Bildschirm so kleine Kästchen sieht. Das geht, das kann man machen. Ich finde, man muss sich da auch bei sehr konzentrieren und auch wirklich gucken, dass man respektvoll da miteinander umgeht, wann man das Mikro anmacht, ausmacht und so weiter und so fort.
Immer irgendwann die Ansage, können bitte mal alle das Mikro ausmachen.
Genau, meistens immer dann, wenn es irgendwo ganz dolle fiept oder ganz viel Echo ist. Aber das verändert schon Gespräch und ich finde, das ist auch anstrengend. Aber in der Tat, mir fehlt einfach so diese menschliche Wärme, einfach mal auch sich wirklich auch tatsächlich gegenüber zu begegnen und sich auszutauschen. Also für mich merke ich, dass das dann eine Sehnsucht ist.
Ich muss ja zugeben, ich habe das in den letzten Monaten auch total genossen, nur für mich was machen zu dürfen. Boah, was bin ich von Termin zu Termin gehetzt, die Kinder hierhin bringen, da was machen. Und dadurch, dass man nirgendwo hingehen konnte, konnte ich mein Ding zu Hause machen. Das, was mir Spaß machte, ich musste auf niemanden Rücksicht nehmen. Und selbst meine Arbeit konnte ich in Teilen im Homeoffice machen, hatte dann meine Ruhe, wenn ich gerade andere Termine anstand, und fand das total gut. Gestern habe ich meinen ersten großen Termin gehabt mit vielen Leuten. Ich kann auch jetzt die Corona Geängstigten kann ich beruhigen. Wir haben alle einen Schnelltest vorher gemacht und trotzdem noch den gebührenden Sicherheitsabstand gehalten. Aber wir haben erstmals wieder eine inhaltliche Tagung gemacht. Und ich muss zugeben, nachdem ich erst da gar nicht hin wollte, weil mich das viel zu stresste, war ich nachher so erleichtert. Das hat mir so eine Freude gemacht, mich mal inhaltlich wieder auseinanderzusetzen, aber auch diese Randgespräche und so weiter. Und was mir da eben deutlich geworden ist, es ist genau dieses Spannungsfeld, in dem wir auch gesamtgesellschaftlich leben. Wir sind ein Haufen nur noch von Individualisten, nur meine ich es gar nicht wertend, sondern wir sind ein großer Haufen von Individualisten und zugleich aber soziale Wesen, die wir aufeinander angewiesen sind, weil wir auch das Bedürfnis haben, einander zu treffen. Aber auch vor Corona, und spannend wird es, wie es nach Corona sein wird, aber auch vor Corona war es schon, dass genau das, glaube ich, etwas ist, was gesamtgesellschaftlich stark im Moment aufeinander prallt. Eine individualisierte Gesellschaft, die aber noch immer an vielen Stellen, auch im Sozialen, auch in der Finanzierung unseres Gemeinwesens, total auf Gemeinschaft angewiesen ist, auf Solidarität auch angewiesen ist.
Und das war ja auch schon vor Corona so.
Ja, sag ich
das ja. Ist ja genau. Jetzt, ne, genau. Das ist ja jetzt nicht etwas Neues, was durch Corona gekommen ist. Ich glaube, Corona hat es verstärkt, sicherlich, und auch durch Digitalisierung nochmal diese Individualisierung auch angeschoben. Aber wir haben sie ja vorher schon gemerkt.
Also ich meine, wenn das eine Folge sein wird dieser Zeit, jetzt haben alle Online-Konferenzen entdeckt und man stellt fest, man kann auch auf ein paar Termine präsenzmäßig verzichten. Manche Leute möchte ich auch privat gar nicht sehen und ich bin auch froh, wenn wir das danach noch ein bisschen weiter über Online-Konferenzen machen können.
Klar, birgt aber die Gefahr, Elmar, das, was du auch gesagt hast, dass wir uns natürlich entsolidarisieren. Das ist ja, also das ist die Gefahr, die ich sehe.
Also du meinst, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mit schwierigen Menschen umzugehen, weil ich denen einfach aus dem Weg gehe?
Ja, Talente kann man auch verlernen, so ist das. Nein, aber mir geht es da eher, natürlich, wenn man sich das große Ganze anschaut, haben wir als Gesellschaft ganz viele Aufgaben noch vor uns, die wir auch nur gemeinsam als Gesellschaft stemmen. Wenn wir aber sehr individuell leben und individualisiert leben, also an dem Beispiel Videokonferenz, ich habe meine Videokonferenz, sitze da individuell und alleine letztendlich vor dem Rechner, danach mache ich meinen Individualsport, setze meine Kopfhörer auf, höre am besten noch einen Podcast, das soll man aber bitte trotzdem weiter auch tun, und gehe danach wieder zurück und treffe maximal meine Familie und ansonsten bin ich zu Hause und stelle aber auch meine Bedürfnisse. Das ist ja noch etwas, über was wir, glaube ich, auch nochmal leicht sprechen sollten. Welche Bedürfnisse stehen eigentlich da im Vordergrund? Also ich habe zum Beispiel schon das Bedürfnis, wirklich mich mit Menschen zu treffen und Menschen auszutauschen und auch mal andere Meinungen zu hören und mir selber Meinung zu bilden, etc., etc. Was ich so, glaube ich, schwer hinkriegen und was uns echt fehlen wird.
Aber was mir auffällt, ist halt, dass erstmal bei sehr vielen Leuten das persönliche Bedürfnis, dass ihre Anliegen, ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen und zuallererst zu befriedigen sind, dass das inzwischen sehr breiten Raum einnimmt und das Zusammenleben insgesamt bestimmt. Also wenn ich alleine mir angucke, auch bei uns im Verband, in der Organisation, wie viele persönliche Ansprüche da angemeldet werden, die wir alle befriedigen sollen, weil wir doch ein Unternehmen sind, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und wir erheben den Anspruch, familienfreundlich zu sein. Und dann kommen viele oder eine ganze Reihe von Mitarbeitern und sagen, und genau deshalb habe ich jetzt auch die Erwartung, dass du auf mich als Alleinerziehende mit meinen zwei Kindern, das ist jetzt fies, dass ich das so pointiere, aber ich sag's jetzt mal, dass du auf meine Bedürfnisse Rücksicht nimmst. Ich arbeite im Kindergarten und am besten könnte ich arbeiten von 8 bis 12, weil dann meine Kinder habe ich dann in die Schule und in die Kita gebracht und dann kann ich sie wieder abholen. Wenn jetzt jeder mit diesen Bedürfnissen ankommt, denen ich jetzt allen gerecht werden soll, dann kann ich eine Kita von 7 bis 17 Uhr nicht aufrechterhalten.
Aber das ist doch das, was uns seit Jahren eigentlich versprochen wurde, dass es dahin geht. Also, dass familienfreundliche Unternehmen gewünscht sind, dass die modern sind und dass ich das in gewisser Weise auch erwarten kann von meinem Arbeitgeber, dass der mir entgegenkommt.
Unbedingt.
Und das ist doch auch super. Ich habe neulich ein Buch gelesen, da geht es um Essen in den 50er Jahren. Und das ist so diese Nachkriegswelt, da haben die Leute auf dem Pütt gearbeitet, die hatten noch keine warme Badewanne. Und in diesem vielleicht auch ein bisschen schmonzigen Roman ging es halt um eine junge Frau, die hat dann für das Kind ihres Bruders erst die Schule aufgegeben und dann hat sie nur noch halbtags gearbeitet, um sich um dieses Kind zu kümmern. 50er Jahre wäre heute wahrscheinlich selten so eine Entscheidung.
Sich selbst so zurückzunehmen,
um dann aufzugeben, sich
für das Kind einzusetzen.
Und vielleicht auch am Ende ein unglückliches Leben zu haben.
Unbedingt.
Weil man alles aufgegeben hat für die Familie. Ja.
Oder aber zumindest für einen bestimmten Lebensabschnitt. Ich glaube, das ist, um das mal aufzunehmen, was du gerade gesagt hast, mit den Alleinerziehenden zum Beispiel. Ich glaube, es geht darum, dass auch ein Team, eine Einrichtung, was auch immer, kann ja auch eine Solidargemeinschaft sein. Und es geht ja vielleicht auch eher darum, dass man sagt, okay, wir unterstützen jetzt als Team die Mitarbeiterin, weil die gerade in einer Lebenslage ist, wo sie das braucht. Aber irgendwann müsste diese Mitarbeiterin, wenn sie aus dieser Situation heraus ist, dann auch bereit sein, wieder anders ins Rad zu greifen, weil dann jemand anderes in einer anderen Lebenslage ist, um den zu unterstützen. Und so baut das ja aufeinander auf. Und das, finde ich, das ist ja dann solidarisch. Und so müssten sich auch Teams verhalten. Was aber schwieriger wird, wenn ich ein Leben lang versuche, meine Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken.
Das ist genau, das wollte ich damit ja sagen. Also Familienfreundlichkeit heißt ja, um dahin nochmal kurz zurückzukommen, dass wir zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten Mitarbeitenden mit Familie so viel Entlastung zur Verfügung stellen, wie geht.
Was
aber
toll
ist. So viel, wie geht. Mhm. So, und die Grenzen sind immer da, wo die Bedürfnisse des nächsten Kollegen, der Kollegin da sind. Und da stimme ich dir völlig zu, Tobias, dass ich dann zumindest auf ein Team, ich bleibe jetzt einfach mal in der Kita, 10, 15 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, dass nicht erwartet werden kann, dass ich jetzt als Dienstgeber dafür Sorge trage, dass alle individuellen Bedürfnisse dieser 10 bis 15 Kolleginnen erfüllt werden, weil dann bräuchte ich wahrscheinlich 25 in dem Team, was aber nicht refinanziert ist, was ich im Sinne der Solidargemeinschaft auch richtig finde, weil das dann wieder zu Lasten von uns allen geht. Also ist es eine Herausforderung, dass dieses Team dann auch diese Zeiten, also sich abstimmt und die Zeiten abdeckt, die gefordert sind, weil da kommen ja auch Familien, die ihre Kinder bringen, die auch wiederum Bedürfnisse haben. Und dafür halten wir eine Zeit von 7 bis 17 Uhr zur Verfügung. So, das ist die eine Seite. Das andere, und deswegen, ich will das gar nicht, diese Individualisierung ist für mich gar nichts Negatives. Du hast das Beispiel eben gesagt aus der Geschichte mit dieser jungen Frau. Der persönliche Gewinn dieser individualisierten Gesellschaft ist ja, dass tatsächlich ich die Möglichkeit habe, das, was in mir angelegt ist als Mensch, das, was mir wichtig ist in meinem Leben, viel mehr auch zur Geltung zu bringen, das ausleben zu dürfen, auch glücklich sein zu dürfen, als das in früheren Generationen möglich war. So, und unser Wohlstand heute, unser Bildungsgrad, die Möglichkeiten, die wir haben, die gesamtgesellschaftlich global ermöglichen mir ja erst tatsächlich dieses Leben dann auch zu führen. In Klammern, ob ich dadurch dann immer glücklicher bin, ist ja eine andere Frage, weil indem ich individuell auslebe, stoße ich immer an Grenzen von anderen, die ich verletze und so weiter, wodurch Trennungen in Familien manchmal zu Lasten oder häufig zu Lasten von Kindern passieren. Und das ist diese Bewegung, ja? Also Individualität, ein hoher Wert, aber er geht immer auf Kosten anderer und die Kunst ist, das in eine gute Balance zu kriegen.
Wenn alles individuell geregelt wird und ich immer so entscheide, wie es mein eigenes Glück ist, kann ich zumindest niemand anders für mein Unglück verantwortlich machen.
Das stimmt, aber ich glaube, ich verletze dann auch dadurch immer irgendjemanden, weil ich meine Bedürfnisse gerade in den Vordergrund stelle und das finde ich eigentlich total schade. Es kommt ja kein Aushandlungsprozess mehr zustande. Also das ist mein Bedürfnis und wie siehst du das? Und ja, vielleicht können wir uns in der Mitte treffen, sondern nö, ich will das so, und Punkt. Und wenn ich dir damit jetzt über den Mund fahre oder dich damit verletze, ist mir das egal, weil ich bin so bedürfnisgesteuert, das muss jetzt hier umgesetzt werden.
Ihr seid ja beide als Chefs von der Caritas Arbeitgeber. Ist das denn für euch in eurer Arbeit ein Problem, dass Mitarbeiter zu sehr auf der Suche nach Individualität sind in dieser Gesellschaft?
Es nimmt zu. Also es nimmt zu den Ansprüchen von Mitarbeitenden gerecht zu werden. So, und der Druck steigt dadurch, dass wir unter Fachkräftemangel natürlich leiden und Mitarbeiter sich aussuchen können, wenn sie gut sind, vor allen Dingen, wo sie arbeiten möchten. Also kommen sie und formulieren Erwartungen. So. Ich habe aber einen gesetzten Rahmen von tariflichen Regelungen, von Refinanzierungen, die die öffentliche Hand und andere Kostenträger mir geben. Und ich habe Dienste in Teams aufrechtzuerhalten, erst recht, wenn ich in Einrichtungen bin und zum Beispiel auch in einem Altenheim. 24 Stunden müssen Menschen dort versorgt werden. Aber das Verständnis dafür, dass das eben nur im Geben und Nehmen funktioniert, das nimmt schon deutlich ab.
Das, kann man das auch wirklich über die letzten Jahre beobachten?
Es nimmt zu, genau. Mhm. Und wir kriegen ja auch einen Generationenkonflikt, ja? Dass ältere Mitarbeiter noch mit einem ganz anderen Selbstverständnis auch dran gegangen sind, also in ihrer Berufsbiografie, und Rücksicht nehmen, wirklich auch oft zugunsten von Klienten oder Bewohner und oft gar nicht nachvollziehen können, dass junge Menschen da anders ticken und sie natürlich die Erwartung auch haben, dass junge Menschen genauso arbeiten wie sie. Das habe ich auch nicht, die Erwartung. So, aber also natürlich müssen sich die Generationen müssen sich ausloten und ich erwarte auch ein Verständnis von beiden Seiten füreinander. Wenn jeder nur noch sein Ding machen will, auch wenn keiner mehr Verantwortung übernehmen will und für etwas gerade stehen möchte, kriege ich perspektivisch obendrein ein Problem, dass mir irgendwann Führungskräfte fehlen, die also Menschen, die bereit sind, ein Mehr zu investieren, ein Mehr an Verantwortung zu übernehmen, um dann auch so eine große Organisation zu entwickeln. Und wenn ich das weiterdenke, werden wir in unserem Staat ein Riesenproblem kriegen, wenn es immer weniger Leute gibt, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, weil das heißt ja, ich muss für andere mitdenken, ich muss für andere mitsorgen und kann nicht meine eigenen Bedürfnisse alleine in den Blick nehmen. Und so, ganz ehrlich, können wir weder ein Unternehmen und erst recht keinen Staat machen. Und das ist schon etwas, was mir ein Stück Sorge macht und ich glaube, was wir insgesamt viel stärker gestalten und entwickeln müssen.
Ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob das ein berufsspezifisches Problem auch ist. Also da ich als Journalistin auch viel freiberuflich unterwegs bin und mir ehrlich gesagt, seit ich arbeite, immer auch gesagt wurde, mach dein Ding, denn wenn du dein eigenes Ding machst, dann ist das gut. Ich persönlich hatte jetzt beruflich noch nie das Gefühl, dass das was Schlechtes ist, mich in erster Linie um meine Projekte zu kümmern. Eigenverantwortlich, selbstinitiativ Dinge zu stemmen und was zu entwickeln.
Ich glaube nicht, dass das was Berufsspezifisches ist. Ich glaube das schon, dass man nochmal gucken muss, in welcher Rolle man wann wie auftritt. Ich glaube aber auch, dass, was wir gerade erzählen, wenn man das mal runterbricht, zum Beispiel auf einen Menschen, der im Einzelhandel arbeitet und dann es kommt ein Kunde rein und wie dann der Verkäufer oder die Verkäuferin dann behandelt wird, weil er jetzt Recht hat oder was reklamieren will oder ich glaube, jeder kann diese Dinge in seinem eigenen Umfeld, glaube ich, sehen und weiß da auch Beispiele für. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie auch etwas ist, was wir feststellen. Wir stellen das in unseren Verbänden auch fest. Ich glaube, deutlich später als bei anderen. Aber auch wir spüren das, weil sich auch Generationen in der Tat verändern. Das müssen sie auch. Das ist auch wichtig. Aber auch hier, Generationen verändern sich. Aushandlungsprozess, wenn es den nicht gibt, wird es schon schwierig.
Ja, aber mach dein Ding, heißt auch in anderen Unternehmen, ich setze mich durch, ich setze meine Ellenbogen ein
aber und dränge die anderen an die Seite. Wird ja vielfach auch gewünscht. Also ich war ein paar Mal am Unternehmertag. Also sagen wir mal, das, was heute in und hip ist, beruflich, Startups.
Ich glaube auch, dass das viel, viel in der Vergangenheit gewünscht wurde und einem das so wirklich auch ins Gehirn gehämmert wurde. Aber ich glaube, wir kommen an einen Punkt, dass wir merken, das geht so nicht mehr weiter. Dieses Ich nach vorne, das Unternehmen nach vorne, Erfolg, Karriere. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal die Bremse ziehen. Ich fand zumindest zu Anfang der Corona-Pandemie sind ja auch ganz viele solche Gedanken durch den Kopf gegangen und gesagt, müssen wir uns jetzt alle mal ein Stück zurücknehmen, weil das so nicht mehr weitergeht. So,
und da kommen wir aber doch an einen Punkt. Also ich bin ja absolut dafür, mach dein Ding. Ja, ich habe auch mein Ding gemacht. So. und macht das auch weiterhin. Aber es hört immer an der Grenze des anderen auf und es leiden insbesondere eher die Schwächeren dann darunter, die eben im Unternehmen nicht mehr so gut mitlaufen können oder die vielleicht nicht so beweglich sind, einfach weil sie von anderen Gemüt sind und so weiter. Und heißt in der Konsequenz dann immer, die Schwächeren, diejenigen, die eben nicht so gut nach vorne kommen, werden an die Seite gedrängt. Und das funktioniert nicht.
Also nur um das mal kurz klarzustellen, das ist ja nicht so, als wenn ich das so sehen würde, wie ich das jetzt gerade verteidige, beruflich.
Das haben wir auch so überhaupt nicht gedacht.
Ich meine nur, dass das ja anfängt, sagen wir mal, in der Schule, dass jungen Menschen mitgegeben wird, sei selbstbewusst, mach einen guten Abschluss, wenn du dann halt auch deine Schritte gehst, die Welt steht dir offen, dann kannst du werden, was du willst. Also genau. Das ist ja Gott sei Dank auch heute so.
Und das ist auch so und das ist super. Ja. Das ist total gut. Aber das ist nur eine Seite und das meine ich. Es muss in eine Balance kommen, dass ich, auch wenn ich mein Ding mache, den anderen oder die anderen, denen ich begegne, mit denen ich in einem Unternehmen, in einem Verein, in einem Quartier lebe, dass ich die gleichermaßen ein Stück auch mit in den Blick habe und dass es eben nicht nur um meins geht. Und das ist die Kunst, was ich vor einiger Zeit eben schon sagte. Die Kunst ist es dann eigentlich, aus diesen individuellen Typen heraus Menschen wiederum für bestimmte Themen, für bestimmte Anliegen zu gewinnen, um dann aber auch Gesellschaft ein Stück nach vorne zu bringen oder auch Gemeinschaften
zu gestalten. Früher hatte man dafür vielleicht die Kirche, die Moral auch noch hochgehalten hat. Ja. Die Kirchen haben jetzt nicht mehr so den Zulauf in der letzten Zeit, sage ich mal.
Hat nicht nur mit der Individualisierung zu tun, aber auch, weil Gewerkschaften, Parteien, Vereine, alle leiden drunter. Also, dass ihnen Mitglieder abhanden kommen und dass es weniger Leute gibt, die bereit sind, in dem Verein wiederum auch Verantwortung zu übernehmen.
Genau,
das spiegelt eben wieder diese Reflexe wieder, die wir die ganze Zeit diskutieren.
Wenn man jetzt einen ganz großen Bogen mal macht auf Deutschland und auf unsere Gesellschaft, wie leben wir in Deutschland zusammen, dann leben wir in einem Solidarsystem. Das heißt, unsere Pflegeversicherung, unsere Sozialversicherung, unsere Krankenversicherung, unsere Rentenversicherung ist ja ein Solidarsystem. Wir alle zahlen in etwas ein, wo Menschen dann in bestimmten Lebenslagen etwas herausbekommen. Das heißt, unsere ganze Gesellschaft in Deutschland ist eigentlich als Solidarsystem aufgebaut und das wird mehr und mehr in Frage gestellt. Also was bedeutet das denn? Also das, oder wenn man ins Grundgesetz sieht, auch da steht natürlich drin, dass man individuell sein darf, aber dass wir auch tatsächlich auch eine Solidargemeinschaft sind.
Ja, aber wo bringt man das bei, dass wir solidarisch sein müssen? Also wo wird der Wert vermittelt oder wo kann man den Wert noch vermitteln? Ja,
leider fängt es zuerst in der Familie an, oder? Was heißt leider? Da gehört es aus meiner Sicht zuallererst hin. Und das ist ja, das ist, finde ich, genau die Herausforderung, vor der wir dann als Individualisten stehen. Ich glaube, dass es total anspruchsvoll ist, als Individualist zu leben. Nämlich um zu verstehen, dass es am Ende eben nicht nur um mich geht, sondern dass es immer um die Balance geht, wie viel Entfaltung meines eigenen darf ich haben und wie integriere ich die Bedürfnisse des anderen? Und das kann man eigentlich als allererstes in Familie lernen. Und da ist die Frage, reflektieren wir das als Eltern ausreichend, vermitteln und leben wir unseren Kindern das vor? So, das kann jetzt jeder für sich selbst beantworten, aber da geht es aus meiner Sicht los und da spiegelt sich aber schon wieder, wie groß die Herausforderung ist. Und dann geht das in Kindergarten, in Schule natürlich weiter.
Und da geht es ja noch nicht mal darum, direkt das zu erklären oder darüber ins Gespräch zu kommen, sondern erstmal die Kinder oder sich selber auch letztendlich nochmal beizubringen, wie nehme ich überhaupt Reaktionen des anderen wahr? Also nehme ich jetzt wahr, dass er sich gerade angegriffen fühlt? Nehme ich wahr, dass ich jemanden vielleicht verletzt habe? Also wirklich auch jemanden wahrnehmen. Ich glaube, das ist das.
Emotionale Kompetenz.
Emotionale Kompetenz. Da könnte ich jetzt echt ganz viel, stehe ich total drauf.
Das ist ein eigener Podcast.
Das wäre jetzt ein eigener Podcast, deswegen ist die Zeit jetzt auch nicht ausreichend.
Ja.
Aber ich glaube, dass darum geht es doch auch ein Stück weit. Wenn ich verlernt habe, jemanden wahrzunehmen und auch vielleicht einzuschätzen, ob ich gerade eine Grenze überschritten habe oder sonstige Dinge, dann setze ich mich ja weiter durch und dann ist es mir auch egal.
Dann nehmen wir an dieser Stelle den Vorsatz draus. Keine Videokonferenzen mehr mit unseren Kindern. Die nehmen wir direkt wahr als Auftrag. Ne? Achten wir aufeinander und auf die Leute, die wir noch noch sehen dürfen. Ne? Alle anderen müssen ja wieder demnächst hinter den Bildschirm.
Erfüllte Individualisten in einer solidarischen Gesellschaft.
Wow. Oh.
Punkt. Butter, ganz so, Butter.
Mit diesem Schlusssatz haben wir auch wirklich, ich glaube, einen großen Exkurs zum Thema Individualität abgeschlossen. Ich sage Dankeschön an Tobias Berghoff und Erno Marx. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Unbedingt.
Tschüss. Bis dann.
Tschüss.